Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Ja, herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich The Accountant angeschaut. Mit Ben Affleck, also der Buchhalter. Und ich hatte gehofft, dass zum merkwürdigen Mischthema, ja, dass wir offensichtlich eine Art autistischen Helden haben und es sollte trotzdem ein Action-Thriller sein, dass denen zu dem Thema was einfällt. Und ich persönlich muss sagen, ihnen ist viel eingefallen und das war sehr, sehr nach meinem Geschmack. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten gefühlt, will aber erstmal so ein bisschen einsammeln, wie es denn so angekommen ist. Harald.
Vielleicht sollte man noch vorher kurz
Story Story-Zusammenfassung ist eine sehr gute Idee. Wir machen vielleicht nur den Anfang, weil wenn wir mehr erzählen, fangen wir auch schon an, die Wendungen vielleicht zu spoilern. Wir haben es zu tun mit einem Jungen, der Asperger-Syndrom hat, also ein hochfunktionaler Autist ist und der von seinem Vater, der beim Militär ist, gemeinsam auch mit seinem Bruder fit gemacht wird für das Leben und aus irgendeinem Grunde wird er dann Buchhalter, aber er wird nicht Buchhalter für irgendjemand, sondern er wird Buchhalter für die Unterwelt. Sehr gefährlicher Job und das bleibt natürlich nicht ohne gefährliche Wendungen und das bleibt natürlich nicht aus, dass es dann auch richtig zur Sache geht, wenn man in dem Geschäft überleben möchte, auch als Buchhalter. Mehr würde ich gar nicht sagen wollen. Das hat ja auch gereicht, um uns neugierig zu machen und ins Kino zu locken. Harald, dein erster Eindruck, du hast auch Spaß gehabt, oder?
Grandios. Super Film, tolles Drehbuch, tolle Regie, tolle Schauspieler, Musik war genau richtig und voll begeistert von dem Film.
Die Musik war so ein bisschen wie der Film auch aus vielen guten Bestandteilen zusammengemixt. Es hatte sich zwischendurch sehr nach Inception oder nach anderen Dingen angehört, aber immer so richtig im Dienste der Spannungen oder der Gefühle.
Ja, für mich eine klassische Perle. Eher keine Erwartungshaltung, mehr eine Befürchtung gehabt, bevor man in den Film reingegangen ist. Und das ist, ruckizucki hatte sich das in nichts aufgelöst, weil schon allein auf dieses Tempo ich mich wahnsinnig gut einlassen konnte. Der hat so ein, nicht verschleppt, aber doch genauso das Richtige, so ich habe so das filmische Metronom immer im Hinterkopf ticken gehabt, so zack, zack, zack und wieder eine neue Geschichte enthüllt. Eigentlich für mich der klassische Weihnachtsfilm. Ja, du lachst, ich erkläre dir warum. Weil permanent irgendwelche Türen aufgehen und neue Überraschungen rausgezaubert werden und nicht so auf die flache Tour, sondern intelligent, wohlgesetzt und wohlgespielt.
Also mehr die Adventskalendernummer meinst du, als die Weihnachten. Hinter jedem Türchen geht wieder was Neues auf.
Nicht der James Stewart.
Ja. Ja, ich fand, er hat vor allen Dingen auch so die richtigen Tempowechsel gehabt. Wieder ruhigere Phasen, Rückblenden, dann wieder Actionphasen und das in einem sehr, sehr gefälligen Rhythmus. Ja. Uwe, auch du warst zufrieden, oder?
Ja, also ich kann mich nur anschließen. Um sich an Tom auch anzuschließen, er war wirklich von A bis Z durchkomponiert. Ja. Man kann wirklich dieses Wort verwenden, durchkomponiert. Aber gleichzeitig, und das habe ich nun wirklich nicht erwartet, mit einem ganz feinen Humor. Ich war sehr angenehm überrascht und das hat richtig Spaß gemacht.
Und es ist ja tatsächlich so mit diesem Genre-Mix, dass wir praktisch Rain Man und A Beautiful Mind, John Wick und Jason Bourne in den Mixer werfen und tatsächlich so lange draufdrücken, bis das Richtige an der richtigen Stelle rauskommt. Das kann natürlich auch grandios schief gehen, aber das hat diesmal richtig funktioniert. Obwohl natürlich, das muss man sagen, das denkt man im Kino nicht drüber nach, aber die Darstellung von Autisten und hochfunktionalen Autisten und Asperger ist natürlich relativ naiv. So einfach ist das Leben für die nicht. Und da stimmen natürlich viele Dinge, wie er reagiert, nicht. Wenn man das realistisch zeigen würde, wäre das nochmal eine andere Nummer. Es ist immer noch ein Genre, ein Unterhaltungsfilm und muss sich mit dem Problem jetzt nicht auseinanderschlagen. Aber das ist einfach großartig. Ich habe auch zwischendurch gedacht, das wäre so in der Zeit von Copland auch eine Rolle für Sylvester Stallone gewesen.
Ja, stimme ich dir zu in Teilen, vor allem was so die reduzierte Mimik betrifft. Das wissen wir ja, dass der Slider schon immer so ein naturgegebenes Problem hatte.
Oder also, Keanu Reeves, was die zurückgesetzte Mimik betrifft.
Genau, Keanu Reeves, ja, den du ja mit John Wick auch schon aus der Kiste gezogen hast. Also ich fand auch, natürlich ist das ein fiktionales Produkt, klar. Aber die Zutaten, die so Echtheit und Authentizität spüren lassen, sind genau mit der richtigen Betriebstemperatur, finde ich, serviert. Und ich finde, er hat auch eine teilweise nicht nur gutes Handwerk, sondern so eine richtig überzeugende Ästhetik. Also wie Kunst eingesetzt wird, also tolle Gemälde in diesem Film, wie stylisch manche Kameraeinstellungen sind, wie er da so diese Arrangements trifft, die er ja so zwanghaft herstellen muss. Das ist alles ganz, ganz akkurat und wirklich auch auf eine Art und Weise fotografiert, die eben noch so einen zusätzlichen Kick zusätzlich zu der sehr guten Schauspielkunst, die wir da sehen, mitliefert.
Ja, genauso wie Action-Szenen, die auch durch choreografiert sind. Und apropos Choreografie, ich komme nochmal zurück zur Komposition. Er spielt auch verdammt gut mit unseren eigenen Emotionen. Ja? Also es sind durchaus Erfahrungswelten, die wir alle in irgendeiner Form haben. Und das wird so komponiert und die spielen so auf unseren Emotionen, dass wir immer wieder so mitfiebern. Er kriegt dich so auf eine ganz subtile Art und Weise. Also überhaupt nicht plump oder so.
Ob das so subtil ist, weiß ich gar nicht. Also es sind ja diese Familienrückblenden, dann ist das süße Lächeln von Anna Kendrick. Also man kann, wenn man ein bisschen nachdenkt, glaube ich, findet man schon die Hebel, an denen da gedrückt wird.
Es werden aber auch, finde ich, sehr viele so falsche Spuren gelegt. Ne? Du denkst bei dieser ersten Vorstellung des Kindes, ich spoilere jetzt, sorry, ich sag's gleich mal.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Bei der Vorstellung des autistischen Kindes, der ja die Chance geboten, wo die Familie die Chance geboten bekommt, den in einer, wie ich sag mal, weichen psychologischen Art irgendwie auf eine Integration zuzuführen, da ist der Vater das absolute Arschloch in dieser Szene. Also, und die Fährte ist, der Vater ist schuld, wenn das mit dem hinten ein böses Ende nimmt. Im Gegenteil, ich finde, das ist eine ganz wundervolle Falle, in die du als Zuschauer gelockt wirst, und wenn sie zugeschnappt ist, erkennst du, es wäre jetzt vielleicht nicht der Weg, auf den du gekommen wärst, den der Vater einschlägt, aber es ist trotzdem ein Weg, eine Lösung, die auch, er sagt es ja, Blut ist dicker als Wasser, die Familie kommt zuerst. Es hat was mit Beziehungen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, es irgendwie Liebesbeziehungen oder eine liebende Beziehung zwischen Vater und Sohn zu nennen, aber da ist eine ganz enge Beziehung da. Ne, er hat ihn ja auch mal im Arm und bringt ihn mit diesem Knittelfers runter. Also da ist, und das meine ich mit, also wenn du sagst, da ist sehr viel offensichtlich, ja, aber manchmal entpuppt sich das Offensichtliche durchaus auch als eins, wo du als Zuschauer nachher das Gefühl hast, da siehst du wohl, da bist du ihm auf den Leim gegangen. Ja. Er war effektiv, er hat dich gekriegt und es kommt zu einer runden Konklusion irgendwie.
Ich mochte die Art und Weise, wie sie mit den Twists umgehen. Die sind ja oft entweder zu dämlich oder sie haben irgendwelche ganz, ganz großen Logiklöcher oder sie sind so fein justiert, dass ich sie nach einem langen Arbeitstag im Kino auch einfach gar nicht mehr verstehen würde. Und hier ist so genau der goldene Mittelweg gefunden, der für so einen Genre-Unterhaltungsfilm eigentlich genau der richtige ist. Ja? Und man kann natürlich diese Versatzstücke auch als Klischees abwerten. Man kann sich aber auch freuen, dass man solche hochfunktionalen Elemente aus verschiedenen Filmen dann entsprechend da auch an den richtigen Stellen eingebaut findet. Ja? Da wird dann auch geschossen wie im letzten Jack Reacher-Film und so weiter. Und das ist alles schon mit sehr guter Hand zusammen gepuzzelt, sozusagen. Das ist auch schon wieder eine Anspielung.
Wann hast du denn geschnallt, dass der Kontrahent, der Gunman, der Gegenseite sein Bruder ist? Schnell, ehrliche Antwort. 10 Sekunden.
Sehr spät. Ich bin ja der Spätschnaller. Und was meiner Meinung nach ja den Genuss bei vielen Thrillern deutlich erhöht. Meine Frau hätte jetzt wahrscheinlich nach einer Viertelstunde schon den Film durchkonjugiert bis zum Ende. Aber ich habe es wirklich sehr spät verstanden. Ich fand den total interessant. Aber dass es der Bruder ist, da habe ich eigentlich gar keinen Gedanke dran verschwendet.
Man sieht, wie der Bruder immer öfters auftaucht. Der bleibt in der Kamera, im Bild. Und du kannst ja schon im Hintergedanken, könnte es sein, weil du weißt nicht, was aus seinem Bruder geworden ist nach der Szene im Regen.
Also ich hatte eher erwartet, dass so eine Geschichte kommt, dass er die Leute am Anfang platt macht, weil das die Mörder seines Bruders sind. Dass das irgendwann in der Rückblende rauskommt als Motivation. Wir lernen dann später, dass es nicht so ist. Spoilern wir aber auch extrem heftig. Aber ich dachte, was für ein interessanter Antagonist. Ich hätte diesen Twist gar nicht gebraucht, deswegen hat er mir dann umso besser gefallen, als er kam.
Okay. Also ich fand auch, dass durchaus in der Schwebe, für mich zumindest als schlichtes Gemüt, durchaus in der Schwebe bleibt, ob er denn diese ganzen Aufträge, die er für das Sinaloa-Kartell und die ganzen bösen Buben auf der Welt gemacht hat, nicht in Wirklichkeit auch dazu gedient haben, die auszuhebeln. Denn er hat ja da als Whistleblower möglicherweise was weitergegeben. Ist für mich zumindest eine halbwegs offene Frage.
Jetzt wollen wir unseren Helden im Nachhinein schönreden.
Er hat seinen Ehrenkodex.
Ja, aber das ist halt auch der eines Verbrechers. Ja. Also darüber wollen wir nicht nachdenken, dass wir schon wieder jemand, der unter dem Strich dann doch ein Verbrecher ist, hier als Protagonist wieder als Helden haben. Aber sei es drum, also die Freiheit nehmen wir uns jetzt raus in einem 2 Stunden. Unterhaltungsfilm.
Ich muss noch was zu Anna Kendrick sagen. Die hat das so gut gespielt, dass es am liebsten in den Arm nehmen, knuddeln und was weiß ich mit ihr machen, aber sie ist toll, toll Schauspielerin.
Ich glaube, genau wegen dieser Wirkung auf uns ist sie auch gecastet worden und bekommt ihr Geld dafür, obwohl sie auch ganz anders kann. Aber sie war heute wirklich so, dass die Damsel in Distress musste, also die Dame in Not, die musste gerettet werden. Und das hat sie, auch ein Klischee, aber das hat sie super gespielt.
Ja, aber sie hat einen unglaublichen Schluss geliefert. Ne? Also auch da nochmal eine kleine Enthüllung. Den Hunden die Maske vom Gesicht gerissen. Das ist doch wie quasi das Glänzen in den Augen immer größer wird. Das muss man schon, also das mag ja sein, dass sie was Hundeblickmäßiges hat, Harald, für dich, aber das ist schon ganz großartig geschauspielert. Und diese eine Szene auch in dem, hilf mir mal, wo der Titel gerade schon nicht eingefallen ist, mit den zwei Cops, die durch...
End of Watch.
End of Watch, naja, es ist halt so ein 0815-Titel in End of Watch, wo sie ja einen der Protagonisten, den Jake Gyllenhaal, ins Herz schließt. Das ist auch so eine Szene, wo sie eigentlich im Grunde genommen aus... Nix, ja gut, okay, ein gutes Drehbuch, aber wo sie aus nix eine Szene macht, wo sie dich in 30 Sekunden total erobert, ne? Wo du nur denkst, das ist eine Frau, die, so eine möchtest du mal treffen, ne? Ja, genau, okay, gut.
Ganz große Filmkunst ist es nicht, aber es ist wirklich richtig große Unterhaltungskunst, würde ich mal sagen. Wenn es ganz große Filmkunst wäre, dann hätte wahrscheinlich Denis Villeneuve es gemacht, hätte Jake Gyllenhaal mit einem autistischen und nicht autistischen Zwillingsbruderpaar à la Enemy besetzt, ja, und dann hätten wir auch noch eine ganz andere Ecke von Spaß gehabt und Emily Blunt wäre die Dame in Not gewesen, aber die perfekte Welt existiert nicht, aber wir sind heute schon, glaube ich, sehr zufrieden rausgegangen und ich glaube, das ist auch ein Film, den wir uns bestimmt nochmal anschauen und einfach nochmal unseren Spaß haben, auch wenn wir dann wissen, wie es ausgeht.
Genau. Mhm. Ja, du willst Punkte wissen? 10 Punkte.
Dem schließe ich mich an. 10 Punkte.
Ja. 10 Punkte.
Also ich gebe ihm 7, gerade weil so Ideen in meinem Kopf sind, wie er halt noch geiler hätte werden können. Aber nichtsdestotrotz ein Film, den ich vielleicht auch mit 7 Punkten deutlich häufiger sehen möchte, als Filme, denen ich 10 Punkte gegeben habe. Vielen herzlichen Dank. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons. Ihr wisst, was das bedeutet. Und ihr findet mehr von uns unter schöner-denken.de. Und da könnt ihr auch ein Newsletter abonnieren, wo ihr immer wieder mal Informationen bekommt, die sonst nicht im Blog und nicht im Podcast sind. Vielen Dank.